Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Sie waren zu dünn und sie sollten sich erholen. Kinder, die in den ersten Nachkriegsjahrzehnten zur Kur verschickt wurden. Mehrere Wochen verbrachten sie ohne ihre Familie in Kindererholungsheimen, oft an der See oder in den Bergen. 8 bis 12 Millionen Kinder teilten in den 1950er bis 1990er Jahren die Erfahrung eines Aufenthalts in Kinderheimen und Kinderheilstätten der alten Bundesländer, zum Teil mit traumatischen Folgen. Eine von ihnen ist die Journalistin Anja Röhl, die 1961 und 1963 selbst in einem solchen Heim war. Sie hat ihre Erlebnisse in einer Zeitung und auf ihrer Internetseite veröffentlicht und über 250 Zuschriften erhalten von Menschen, denen Ähnliches widerfahren war. Diese betroffenen Berichte waren Ausgangspunkt dafür, weiter zu recherchieren, Literatur zu sichten und Licht in das Dunkel eines bislang kaum erforschten Themas zu bringen. Die Ergebnisse sind in das gerade erschienene Buch »Das Elend der Verschickungskinder« eingeflossen. Ich habe vor der Sendung mit der Autorin Anja Röhl gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, worin denn konkret das Elend der Verschickungskinder lag.
Man kann es eigentlich am besten mit dem Begriff des schmerzhaften Heimwehs beschreiben. So haben die Kinder das in Erinnerung behalten. Und wenn sie dann den Erinnerungen nachgehen, dann enthüllen sich Szenen, die sie wie Bildausschnitte, wie Filmausschnitte in ihrem Inneren haben. Die häufigste Nennung ist das zwangsweise Einfüttern von Essen. Und zwar mit den verschiedensten Methoden. Die Kinder müssen sitzen bleiben vor dem Teller, bis sie aufgegessen haben. Das kann sich bis in die Nacht, und einen habe ich sogar gehabt vor kurzem, die ganze Nacht durch hinziehen. Die Kinder werden, denen wird gewaltsam der Ober- und Unterkiefer hoch und aufgedrückt und das Essen wird ihnen eingeschaufelt. Eine habe ich, deren Zöpfe wurden am Stuhl festgebunden und ihr wurde das Essen eingefüttert. Das ist so das eine. Dann gibt es die Toilettenverbote, beziehungsweise zu bestimmten Zeiten, nur 3-mal täglich durfte man auf Toilette, nachts und während des Mittagsschlafes nicht. Wenn die Kinder dann eingenässt haben, bekamen sie fürchterliche Strafen, unter anderem, dass sie kalt abgeduscht wurden, dass sie ihr Bett abziehen, selber waschen mussten, obwohl sie erst 4 Jahre alt waren, oder auf den Tisch gestellt wurden und von allen anderen beleidigt und ausgelacht werden sollten auf Anweisung der Tanten.
Wieso ist das Schicksal so vieler Kinder nicht vorher ins öffentliche Bewusstsein gelangt?
Das habe ich mich auch gefragt. Also es ist ganz eindeutig, woran es liegt. Die Kinder, die waren 6 Wochen dort. Die Eltern hatten sie geschickt, weil sie sich erholen sollten, sind gesundheitlich verordnete Kuren gewesen. Der Arzt musste eine Diagnose stellen. Während sie dort waren und sie hatten die schlimmen Erlebnisse, durfte kein Besuch, es gab ein eindeutiges Besuchsverbot, das war überall verordnet, und es gab auch eine Briefzensur. Auch diese ist gerechtfertigt worden in einer Schrift von dem Sepp Vollbert, der dazu ein Grundlagenbuch geschrieben hat, 1964. Je nachdem, wie klein die Kinder waren, waren sie sehr verstört. Wenn sie irgendwann die Kraft fanden, manche erst Jahre später, ihren Eltern davon zu erzählen, wie schlimm es da gewesen war, dann haben die Eltern meistens als erstes irritiert reagiert und gesagt, wie, du hast doch immer so schöne Karten geschrieben. Also mussten die Kinder als erstes die Hürde nochmal überwinden, den Eltern klarzumachen, dass sie selbst in ihren eigenen Karten ihre Eltern angelogen haben. Also mussten sie sich selbst der Lüge überführen. Welches Kind traut sich das? Den Eltern also zu erzählen, ja, ich wollte ja was anderes schreiben, aber das hat die Tante zerrissen und ich musste das schreiben. Das ist dann schwerer aus dem Mund gekommen. Wenn es aber aus dem Mund kam, dann wurde ihnen von den Eltern gesagt, was erzählst du denn da für ein Lügenmärchen? Spinnst du? Das kann ich nicht glauben. So. Und dann war den Kindern meistens der Mund für immer verschlossen. So, und dadurch haben die damaligen Kinder diese Geschichten dann verkapselt, haben sie ganz tief in ihren Inneren oft verborgen, haben es später mal ihren Partnern erzählt oder ihren Kindern, aber aus den Familien ist es meistens gar nicht rausgekommen.
Das heißt,
es brauchte diesen Anlass, dass es in den öffentlichen Diskurs kam. Das brauchte es offenbar, damit sich die Menschen erinnern.
Gibt es denn auch Reaktionen von Kinderkurheimen, die ja auch heute noch existieren, teilweise als Mütter-Kind-Kurheime, wenn Betroffene zum Beispiel etwas über ihren damaligen Aufenthalt wissen wollen?
Ich selber habe 2015 das erste Mal, dann 16 und nochmal 17 mit dem Träger meines ersten Kinderheimes, Verschickungsheimes, der Berlin-Stiftung in Hamburg Kontakt aufgenommen. Da wurde ich beim ersten Telefonat freundlich und erstaunt. Ich hatte damals gesagt, ich würde es gerne aufarbeiten und ob Sie da einverstanden mit sind oder mir die ermöglichen würden, dass ich da in die Archive und so weiter. Und beim zweiten Telefonat wurde ich schon abgewimmelt. Nein, daran hätten wir kein Interesse, so und so. So, wie es mir da ging, so geht es jedem von uns, die alleine da versuchen, mit dem Träger in Kontakt zu kommen. In Norderney versuchen Leute seit langer Zeit mit dem Träger der damaligen Diakonissen, das ist das Diakonissenhaus in Bad Harzburg, in Kontakt zu treten. Auch in anderen Heimen versuchen immer wieder Leute mit den Trägern in Kontakt zu kommen. Sofern sie da ganz alleine anrufen, ist es immer schwierig gewesen. Seitdem wir jetzt so stark in der Öffentlichkeit sind und so viel Berichte und Artikel und Sendungen und Filme über uns erschienen sind, sind die Träger schon etwas zugänglicher, will ich es mal so formulieren. Wir haben jetzt gute Erfahrungen mit der Diakonie, die hat 2 große eigene Untersuchungen in Auftrag gegeben. Wir haben auch Nachricht von DRK, die sich kümmern wollen. Was wir uns wünschen, ist, dass die Träger sich mit der Politik zusammen auf ein Unterstützungsprojekt einigen. Wir haben das auch schon eingereicht, wir haben das auch schon entwickelt. Das ist ein Bürgerforschungsprojekt. Wir wollen gerne Ansprechstellen und Archive in jedem Bundesland errichten. Wir haben eine eigene Forschung begonnen. Wir möchten, dass die unterstützt wird durch die Forscher, die wir selber wählen und gewählt haben. Wir haben schon weit über 3600 Fragebögen zusammengestellt von Menschen, die uns das anvertraut haben. Dieses Pool an Forschung, was wir bisher schon zusammengestellt haben, ehrenamtlich, das wird so schnell kein Träger für sich erarbeiten können. Und da brauchen wir einfach Unterstützung. Und die Archive müssen geöffnet werden. Uns muss der Zugang zu den Akten ermöglicht werden. Und zwar nicht zu den persönlichen Akten, die gibt es über uns nicht. Es hatte jeder nur so einen Anmeldezettel auszufüllen und auf der Rückseite gab es ein Ergebnisprotokoll. Die waren so, dass sie auf der Rückseite enthielten so ein paar abwertende Sätze über das Kind. Und dann, dass es eben Kilo zugenommen hat oder 2.
Das heißt, man kann gar nicht so viel herausfinden, selbst wenn alle kooperativ sind, gibt es gar nicht so viel Nachweise?
Es gibt eben keine persönlichen Akten, aber es gibt die Heimakten. Da habe ich sehr interessante Akten gefunden. Dann gibt es Akten natürlich über die Todesfälle, die da passiert sind. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. 8 Akten habe ich gezogen für mein Buch. Das ist wenig, weil ich habe ja auch nur 8 Kurorte beforscht bisher von über 1143. In diesen 8 Akten fanden sich schon 5 tote Kinder. Und dann möchte ich nicht wissen, wie viele tote Kinder wir noch finden. Und uns interessiert die Wahrheit über dieses ganze Phänomen, dessen Opfer wir wurden.
Soweit Anja Röhl über das Elend der Verschickungskinder. So auch der Titel ihres gerade erschienenen Buches.